Ja, wir kommen zur Predigt und auch ich wünsche euch erstmal noch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Und ja, heute habe ich mal wieder einen Film mitgebracht. Ich muss sagen, die Schauspielernamen traue ich mich nicht auszusprechen. Denn wenn ihr euch die Gesichter anschaut, dann merkt ihr, die kommen nicht aus der westlichen Gegend, sondern die sind aus dem asiatischen Raum. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr schafft, diesen Film zu erkennen anhand der Schauspieler. Also hier muss man schon ein bisschen Filmkenner sein. Oh, da kommen sie sofort rausgeschossen. Ja, das ist der Film Parasite. Der Film ist besonders, denn das ist der erste fremdsprachige Film, also für die Amerikaner fremdsprachige Film, der es geschafft hat, den Oscar als besten Film im Jahr 2020, glaube ich, oder 2021 zu gewinnen. Also der erste nicht-amerikanische Film, der den Oscar in dem besten Film abräumt. Und dieser Film ist sehr außergewöhnlich. Der ist ein bisschen verrückt an manchen Stellen. Und, Entschuldigung, habe ich zu weit gedrückt? Ja. Worum geht es in dem Film? Es geht um eine Familie, die in Armut lebt. Ihr seht es im Hintergrund, da sind ja eine Tochter, ein Sohn und die Eltern und beide leben in Armut in einem Keller, in einer Kellerwohnung. Und die schaffen es aber irgendwie, sich in das Haus von reichen Leuten einzuschleusen und dort so Hilfsarbeiten anzubieten, also die Gartenarbeit oder auch Schularbeit oder die Kinder zu erziehen oder Kunst denen beizubringen oder den Chauffeur zu spielen. Und was in diesem Film da immer so mitspielt, ist, wie sehr missgünstig und neidisch diese arme Familie auf diese reiche Familie ist, für die sie arbeiten muss. Und das spricht auch heute in diesem Psalm so mit hinein, Psalm 73. Da werden wir sehen, dass es genau um diesen Neid, um diese Ungerechtigkeit geht, die den Psalmisten da sehr stark beschäftigt. Das ist dann auch das Predigtthema für heute, wenn Ungerechtigkeit verwirrt und Gott neu klar wird. Ja, wir möchten dazu Psalm 73 eben durchlesen. Das ist ein Psalm Asafs. Und da beginnen wir mit Vers 1. Nur Gott ist gut gegenüber Israel und gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, und es muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird ihnen viel Wasser aufgesogen oder von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut. Und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Morgen da. Das sind die ersten 14 Verse. Das ist ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen mal versucht zusammenzufassen, was steht hier in den ersten 14. Eins, da deutet Asaf seinen Glauben an Gott an. Er sagt ja. Aber dann finde ich interessant, was jetzt die nächsten 13 Verse passiert. Es wird sehr viel Neid deutlich. Also Asaf spricht, warum geht es dem so gut und so. Und man hat das Gefühl, dass hier sehr viel Neid. Und hier in dem 14. Vers finde ich interessant, was ist das Resultat von diesem Neid? Bitterkeit und Resignation. Das ist das Resultat. Hier nicht, da geht noch einiges weiter. Also wir enden nicht hier in dieser Bitterkeit und Resignation. Wie ist das mit dem Neid heutzutage? Worauf ich vielleicht gleich hinaus möchte. Was spiegelt denn dieses Bild wider? Was meint ihr? Social Media, bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht alles schlecht reden über Social Media. Man merkt doch, ja, wenn Menschheit immer mit neuen Technologien konfrontiert ist, der Mensch neigt. Und man hat eine Umfrage zu Social Media gemacht, also TikTok, Twitter, oder hat sie eben gefragt, wie fühlen die sich dabei? Und 54% Social Media zu wenig Likes bekommen. Ja, weiß nicht, ob ihr wisst, was Like gefällt. Und wenn man davon zu wenig hat, also wenn man den Eindruck hat, das gefällt zu wenig, und 50% empfinden dann mal andere Leute auch angucken, andere Kanäle, und 50% eben bei den anderen aussieht. Ja, und nur ein Eindruck, also man muss sagen, es ist umgekehrt 70 oder an die 70% der Leute bei mir. Und wenn ich das so anschaue, dann habe ich so das Neid der Leute heutzutage füttert, nährt lassen oder wachsen zu lassen. Wenn wir zurück zur Bibel gehen, das schon in 1. Mose 3. Also auf den ersten Seiten, nehmt uns mal diesen Vers an, den kennt ihr wahrscheinlich. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Wieso komme ich da drauf, dass ich hier drin schon den Neid sehe? Wenn die Schlange hier zum Menschen sagt, dann wird hier eigentlich gesagt, Mensch, also in dem Fall Eva, dir fehlt das, was Gott hat oder Gott jemand anderes hat. Und es geht noch weiter, es wird nämlich dann der Eindruck damit, wenn du das auch hättest. Also dir. Und das ist der Grundgedanke von Neid. Und das Wichtige ist, dass wir hier absolut das Ganze beginnt mit einer Lüge. Wenn wir ein bisschen weitergehen im Psalm 3, das macht er ja in Vers 1 deutlich, er glaubt an Gott und an seine Güte. Auch als gläubiger Mensch erfährt er Neid in seinem Leben, dass er selber Neid. Er sieht, dem Gottlosen geht es gut, die Leben so Glaube hat, sondern dass er einer Lüge besser geht, weil sie mehr haben, weil sie sich mehr produzieren. Aber wie und die Konsequenz, das hatten wir schon gesagt, das und macht ihn bitter und müde, dass er, so neigen uns diese ersten 14 Verse auf. Das ist der erste Punkt, Neid ist der Verlust. Die große Frage ist natürlich, was hilft es dir so viel besser gehen? Ja, das sind ja diese beiden Sätze, die den Neid nähren und verbreiten. Hebräer 13, Vers 5, sei zufrieden mit dem. Und das zweite ist Genügsamkeit. Neid und Genügsamkeit führen daraus wieder hinaus. Nicht von einem Mann, dem es irgendwie an Last zu schwer wurde, nicht zu bewältigen sei. Allen anderen um ihn herum ging es ja so viel besser. Er möchte sich das Kreuz aussuchen, das seiner Meinung nach passend für ihn und erträglich war. Untragbar. Er hob dieses und probierte jenes Kreuz. Da erkannte er, dass es genau sein Lebenskreuz war, dass er bisher so uns Mann, der erkannt hat, dass Dankbarkeit und Genügsamkeit daraus führen. Ich möchte ein bisschen weitergehen mit euch. Wie gesagt, der Psalm endet ja nicht an dieser Stelle. Danach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, plötzlich verwüstet worden. Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Finde ich dann interessant, was jetzt passiert in diesen Versen. Ja, er weiß um die Güte Gottes in Vers 1. Das hatten wir schon bisher betrachtet. Und jetzt passiert Folgendes, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Gott schenkt ihm eine neue Perspektive. Ja. Asaph schaut ihn darstellen. Und Asaph erkennt auch, wird dennoch nichts mit über den Tod hinaus mitnehmen können. Sich wendet von dem, wie es dem Gottlosen geht, hin zu dem, was wir mit Gottes Perspektive sehen. Das Angesicht Gottes auf, ich suche jetzt die Gemeinschaft mit ihm, erst dann kommt die Klarheit. Im Gottesdienst, in Gebet, Bibellesen, in Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich weiß nicht, wie aktiv ihr dort seid. aber versuch ständig daran erinnern, mein Leben steht vor Gott und nicht vor Leuten, die... Mein Leben steht vor Gott am Ende, nicht vor dem, was die Menschen... Jakobus 4, Vers 8 sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich auch zu euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Klarheit kommt durch die Begegnung mit Gott, denn dort schenkt Gott uns seine Perspektive. Ich habe auch hier eine kleine Beispielgeschichte dazu von einem Mann, der hier so in den Bergen in einer einsamen Hütte lebte. Und ein Einsiedler, er lebte schon ganz allein in einer kleinen Hütte auf einem Berg. Bisweilen suchten ihn Menschen auf, um einen Rat oder einen Trost zu empfangen. Auch ein junger Mann besuchte ihn eines Tages und der Weise fragte ihn, was lernst du gerade? Er antwortet, ich lerne das Große groß und das Kleine klein zu sehen. Das ist gut, lerne weiter, meinte der Einsiedler. Ein Jahr darauf kam der junge Mann wieder und wurde erneut gefragt, was lernst du gerade? Und er antwortet, ich lerne, dass das Große auch klein und das Kleine auch groß sein kann. Dass das Große auch klein und das Kleine auch groß sein kann. Und der Alte entließ ihn wieder mit dem Rat, das ist gut, lerne weiter. Ein Jahr später taucht der junge Mann erneut beim Einsiedler auf. Auf die gleiche Frage antwortet er nun, ich lerne, dass es gar nichts Geringes gibt. Das ist gut, lerne weiter, mahnte ihn der Alte. Als der junge Mann dann mehrere Jahre ausblieb, machte sich der Weise keine Gedanken oder Sorgen um ihn, denn er wusste ihn auf einem guten Weg. Schließlich tauchte der inzwischen gereifte Mann wieder in der Hütte des Einsiedlers auf, lachte über das ganze Gesicht und meinte, ich lerne auf allen Dingen, wie groß oder klein sie sein mögen, den Abglanz Gottes zu sehen. Da umarmte ihn der Weise und segnete ihn. Ich lerne auf allen Dingen, wie groß oder klein sie sein mögen, den Abglanz Gottes zu sehen. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36, Vers 10. Das ist Geschichte von einem Mann, der einen Perspektivwechsel erlebt hat. Der gemerkt hat, wenn ich Gott begegne, kommt Klarheit in mein Leben. Der erlebt hat, dass Gott ihm eine völlig neue Sichtweise aufs Leben schenkt. Klarheit kommt durch die Begegnung mit Gott, denn dort schenkt Gott uns seine Perspektive. Ich möchte mit euch die letzten Verse noch anschauen. Da haben wir noch 8 Verse vor uns. Ab Vers 21. Als mein Herz verbittert war, und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben, du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Das sind jetzt die letzten Verse dieses Psalms. Und hier hinten raus finde ich auch nochmal interessant, ja, was hier für Elemente wieder auftauchen in dem Psalm. Wenn ihr nämlich genau lest, dann merkt ihr, da sind Dinge, die wir eher negativ akzentuieren würden und Sachen, die aber auch positiv sind. Auch die habe ich euch mal markiert. Da lesen wir, wie Asaf von Verbitterung spricht, von Schmerzen, von Unwissenheit, wie man sich gegen Gott richten kann, wie man fern von Gott sein kann, wie man Verderben erfährt und auch Untreue. Das sind alles auch wieder Dinge, die Asaf hier in diesem Psalm sagt. Aber Asaf hält dem genauso entgegen, was es heißt, mit Gott zu leben. So finde ich ganz interessant, 7-mal werden negative Sachen genannt, aber 7-mal wird auch das genannt, wie es ist, mit Gott zu leben. Und an diesem Punkt finde ich ein Wort ganz bezeichnend. Das ist hier ganz hinten hinter dem Verdeckten jetzt. Das ist das Wort Nähe. Asaf sagt, mir aber ist die Nähe zu Gott köstlich. Im letzten Vers. Und dieses Wortchen Nähe, habe ich gedacht, das will ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist im Hebräischen das Wort Kirvat, oder Kirvat Elohim in diesem Zusammenhang. Und ja, es bedeutet Nähe, aber hat auch ein bisschen mehr zu sagen, als auch das Dabeisein oder Dasein bei jemandem. Oder noch stärker eigentlich die unmittelbare Gegenwart einer Person. Und unmittelbare Gegenwart heißt, da ist nichts mehr dazwischen. Da ist nichts, was irgendwie ablenken könnte oder nichts, was dazwischen steht, zwischen diesen beiden Personen. Da ist eine unmittelbare Nähe. Also näher kann man sich eigentlich gar nicht mal mehr sein, muss man sagen. Und hier finde ich das Interessante, es geht da nicht um ein Gefühl oder eine Stimmung, sondern um Beziehung und Zugehörigkeit bei diesem Wort. Es geht darum, dass Asaf verstanden hat, ich gehöre zu Gott. Nicht, ich fühle mich gerade nach Gott, sondern ich gehöre zu Gott und da ist eine Beziehung zwischen uns. Da steht auch nichts dazwischen. Asaf sagt mit diesem Wörtchen Nähe aus, Gott ist mir nahe und das reicht mir. Ich brauche nur das. Gott ist mir nahe und das reicht mir aus. Ich möchte nochmal zu dieser Folie zurückkommen. Die hatten wir vorhin, haben uns angeschaut, wo kommt Asaf her und wie schenkt ihm Gott den Perspektivwechsel. Ich finde ja interessant, die Situation, in der Asaf ist, ist ja immer noch die gleiche. Asaf erlebt ja trotzdem nach wie vor, da sind immer noch andere Leute um ihn herum, denen es ja so viel besser geht äußerlich. Aber wir sehen auch, dass Asaf jetzt zu dem Punkt kommt, dass er merkt, er fühlt sich durch die Nähe Gottes trotzdem glücklich. Er ist trotzdem glücklich, weil er Gott hat und das reicht ihm. Ich habe es als dritten Punkt so formuliert, Glück entsteht nicht durch die Umstände, sondern durch die Nähe zu Gott. Das ist das, was der Psalm uns hier hinten raus sagen möchte. Glück entsteht nicht durch Geld, durch Reichtum, durch Erfolg, sondern es entsteht durch die Nähe zu Gott. Die Welt verbindet ja Glück oft mit Erfolg, Sicherheit, Gesundheit. Der Psalm sagt aber, Glück heißt, nicht allein zu sein. Glück heißt, Gott ist mir nahe, auch wenn es schwer ist im Leben. Das macht der Psalm deutlich, das ist Glück. Ich habe zum Schluss hier noch 2 Bibelverse. Der einen, den Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Da macht Jesus diese Nähe auch noch mal ganz klar deutlich, wie stark diese Nähe ist. Also das ist sogar in mir und in euch. Also das ist noch mal verwobener, verschmolzener, als es dieses Wort Nähe im Hebräischen ausdrückt. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Weil Jesus uns klar machen will, da liegt euer Glück darin, bleibt in mir. Das ist euer Glück. Und noch ein Vers aus 1. Korinther 2, Vers 9, für mich mit der ultimative Vers in der Bibel, wenn es um das Wort Glück geht oder Glückempfinden. Da sagt Paulus, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Mensch ins Herz gekommen ist, das ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich finde, das ist der Vers, der kaum wie ein anderer so stark beschreibt, worauf wir uns in unserem Glück freuen dürfen für das, was Gott für uns bereitet hat. Und ihr merkt, der Satz ist so konstruiert, das liegt noch in der Zukunft. Das liegt noch vor uns. Aber da wird uns ein Glück erwarten, das können wir uns nicht vorstellen. Und wodurch wird dieses Glück genährt? Dadurch, dass wir diese Nähe zu Gott haben. Glück entsteht nicht durch Umstände, sondern durch die Nähe zu Gott. Und dadurch dürfen wir erfahren, was Gott für uns bereithält. Was wir eines Tages für ein Glück erfahren dürfen. Ich habe zum Abschluss ein Beispiel hier von einem ursprünglich asiatischen Sprichwort. Es geht um die Sonne. Und da heißt es, die gleiche Sonne, die das Wachs weich macht, macht den Lehm steinhart. Wie gesagt, ein asiatisches Sprichwort. Die gleiche Sonne des Glücks, Gesundheit und Reichtum, Kraft und Vermögen, Wohlbefinden und Freude macht die einen dankbar und zufrieden, offen und barmherzig, andere dagegen hart und geizig, egoistisch und gierig, verschlossen und düster. Die Sonne des Glücks lässt die einen aufblühen und reifen, die anderen verkümmern und scheitern. Es ist gar nicht so einfach, auf die Sonnenseite des Lebens oder auf der Sonnenseite des Lebens menschlich und warm, dankbar und weich zu bleiben. Viel öfter werden Menschen hart und lieblos. Aber auch die Hitze des Leids, Unglück und Krankheit, Trauer und Enttäuschung, Sorgen und Einsamkeit kann beides bewirken. Einmal werden leidgeprüfte Menschen weich und offen, empfänglich und dankbar, dann wieder bieder und trotzig, hart und verschlossen. Die gleiche Glut der Leiden lässt die einen in letzte Weiten ausreifen und andere in Klage und Anklage, biederen Vorwürfen und quälenden Fragen zerbrechen. Auf beiden Seiten des Lebens, im Glück und im Leid, können wir Menschen reifen und scheitern, wachsen und verkümmern, weich oder hart werden. Die beiden Schächer am Kreuz auf dem Hügel Golgatha sind dafür ein eindrückliches Beispiel. Sie sind genau in derselben Situation, ein verpfuschtes Leben hinter sich, den Tod am Kreuz vor sich, die glühende Sonne über sich, den spottenden Pöbel unter sich, die rasenden Schmerzen in sich und den Heiland der Welt neben sich. Der eine flucht und spottet, schimpft und lästert und fährt zur Hölle. Der andere erkennt seine Schuld und bittet Jesus um Vergebung. Er bekommt von Jesus die wunderbare Zusage, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Unter dem Druck der Not verschließt sich der eine, der andere reißt noch im letzten Augenblick seines Lebens aus zum ewigen Leben. Glück entsteht nicht durch Umstände, sondern die Nähe zu Gott. Das hat der Schächer am Kreuz noch verstanden. Im letzten Moment sucht er noch die Nähe zu Jesus und erfährt seine Rettung. Und er darf dadurch erfahren, was Gott für ihn bereithält. Glück entsteht nicht durch Umstände, sondern durch die Nähe zu Gott. Und dadurch dürfen wir erfahren, was Gott für uns bereithält. Ich möchte zum Schluss noch mal die Punkte zusammenfassen. Der erste Punkt war, Neid ist der verlogene Weg zur Bitterkeit. Dankbarkeit und Genügsamkeit führen heraus. Der zweite Punkt war, Klarheit kommt durch die Begegnung mit Gott, denn dort schenkt Gott uns seine Perspektive. Und der dritte Punkt, Glück entsteht nicht durch Umstände, sondern durch Nähe zu Gott. Und dadurch dürfen wir erfahren, was Gott für uns bereithält. Amen.